Wir schreiben das Jahr 1999. Wer durch die Gänge der Universität Tübingen streift, genauer durch den Fachbereich der organischen Chemie und Biochemie, der begegnet vielleicht einem jungen Doktoranden. Er schreibt hier an seiner Doktorarbeit mit dem Titel, aufgepasst, RNA-Vakzine zur Induktion von spezifischen zytotoxischen T-Lymphozyten und Antikörpern. Und dabei macht er eine wichtige Entdeckung. Kurz danach gründet er CureVac. 20 Jahre später kennt man diese Firma weltweit, denn CureVac forscht an einem vielversprechenden Impfstoff gegen Corona und nutzt dafür mRNA. Was? Tja, um das zu verstehen, müssen wir einmal ganz tief in den menschlichen Körper eintauchen und uns anschauen, was die mRNA überhaupt in unserem Körper macht.
In unserem Körper findet man schätzungsweise 20.000 bis 25.000 verschiedene Arten von Proteinen. Sie alle haben verschiedenste Funktionen. Insulin wäre zum Beispiel eins dieser Proteine oder auch Wachstumshormone. Trillionenfach stellt unser Körper sie täglich her. Aber wie? Wenn unser Körper ein Protein braucht, dann benötigt er dazu erstmal einen Bauplan. Dieser befindet sich in unserer DNA und damit in jeder einzelnen Körperzelle. Um die DNA nicht zu beschädigen, wird in der Zelle eine Kopie gemacht. Doch es wird nicht eine Kopie der ganzen DNA gemacht, sondern immer nur eine Kopie des Abschnitts, der die Information zum Bau des Proteins enthält. Diesen Genstrang nennt man mRNA oder auch Messenger-RNA. Dieser wird in der Zelle von den sogenannten Ribosomen ausgelesen. Sie bauen dank der Anleitung das geforderte Protein. Und genau hier liegt der Clou eines mRNA-Impfstoffs. Welcher genau? Das ergründen wir jetzt.
Das möchte ich heute mit zwei Gästen und frisch ausgezeichneten Healthy-Pionieren besprechen. Bereits seit 5 Jahren zeichnen das Handelsblatt und die Techniker Krankenkasse nämlich die besten Ideen und Innovationen des Gesundheitswesens aus. Und CureVac gehört mit seiner mRNA-Technologie dazu. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße den Herrn, mit dem unsere Geschichte begann. Dr. Ingmar Hör, Mitbegründer von CureVac und Dr. Franz Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac.
Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Dr. Hör, ich habe es probiert, ich habe versucht, mich ein bisschen einzuarbeiten in das Ganze. Ich bin gescheitert, ich gebe es zu. Was war Ihre damalige Entdeckung und warum ist die so wahnsinnig wichtig?
Das ist ja toll, dass Sie sagen, Sie sind gescheitert. Das bin ich auch gewohnt, das Scheitern. Das gehört ganz normal dazu bei dem, was wir machen. Jetzt im Ernst, was wir damals rausgefunden haben, und das war dann letztlich so, dass wir eigentlich mit Bauplänen arbeiten können. Also wie Architekten, die Häuser konstruieren, können wir das ganze Haus, also das Medikament, auch schon konstruieren in einem Bauplan, das der Körper dann vermittelt bekommt und der Körper genau das so macht, wie wir das beschreiben. Das ist eigentlich das Grundprinzip der RNA-Technologie. Was man auch einfügen muss, ist, dass die RNA lange Zeit als extrem instabil galt. Wenn man gesagt hat, man arbeitet mit RNA, hat sich dann jeder sozusagen die Haare gerauft und gesagt, um Gottes Willen. Man hatte also einen Heidenrespekt. Warum ist das so? Weil die Natur die RNA abbaubar gemacht hat. Ne? Also es ist so, wie wenn Sie einen Brief haben, eine Rechnung haben, sozusagen, die Sie überweisen sollten, dann zerreißen Sie die Rechnung, dass Sie nicht zweimal überweisen. So ganz ähnlich hat die RNA das auch gemacht, dass man also die RNA von Natur aus wieder abbaubar macht, damit die Informationen nicht den Körper überlasten. Und das ist genau das, was wir da geschafft haben, dass wir einfach den Mut hatten, RNA einzusetzen für den Bauplan von Medikamenten und dass wir das gezeigt haben am Tiermodell, dass es funktioniert.
Nun stelle ich mir das so vor, man arbeitet an seinen Projekten, sie sind sehr stark vertreten im Bereich der Onkologie und auf einmal hört man was von einem Ausbruch eines Virus in China. Wann war für Sie beide so der erste Moment, wo Sie gesagt haben, so oha, da rollt was auf uns zu und noch viel mehr, oha, da können wir aber echt unterstützen?
Das war jetzt im Frühjahr, das weiß ich noch, dass wir das besprochen haben in diesen Geschäftsführungsmeetings, die wir hier hatten, dass wir da auch wirklich einen Unterschied machen können. Wie gesagt, das Tolle an der Technologie ist halt, dass wir sehr, sehr schnell sein können. Ja, wir müssen das Ganze kodieren, eine RNA produzieren und können es dann schon einsetzen und nicht irgendwelche Eier bebrüten, wie jetzt heutzutage Impfstoffe gemacht werden. Und das, den Vorteil haben wir natürlich sofort ausgeschöpft. Aber Franz, vielleicht kannst dann du noch was dazu sagen.
Das war Anfang des Jahres, als im Grunde genommen das SARS-CoV-2-Virus dekodiert wurde. Zur selben Zeit hatten wir auch in einem Tollwut-Impfstoff, an dem wir geforscht und den wir auch entwickelt haben, sehr gute Daten gesehen im Menschen. Auf diesen Daten aufbauend haben wir dann Ende Januar gesagt, wir sollten genau hier einen Unterschied machen können, auch was SARS-CoV-2 angeht. Und zu dem Zeitpunkt wurden wir auch von der CEPI, das ist die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, angesprochen. Haben wir damals bereits gesehen, was SARS-CoV-2, Covid wirklich anrichtet? Damit haben wir damals auch nicht gerechnet. Aber wir haben gesehen, wenn wir hier jetzt nicht voll mit reingehen, das heißt auch den klaren Fokus des Unternehmens auf die Produktentwicklung gegen diesen SARS-CoV-2-Virus legen, dann werden wir wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Und das war eine weise Entscheidung. Also seit Anfang des Jahres hat es die Firma wirklich völlig umgelenkt mit einem ganz klaren Fokus auf diese Covid-19-Impfstoffentwicklung.
Wie war das, als Sie zum ersten Mal auch diesen Bauplan dieses Virus gesehen haben? Also wenn Sie dann auf einmal so aufgeschlüsselt sehen, okay, so funktioniert der, so agiert der, hat man da Respekt vor? Denkt man, oh, das ist jetzt einer der besonderen Sorte? Oder wie haben Sie das damals bewertet?
Also in dem Fall hat es uns nicht groß beeindruckt, weil das Prinzip ist einfach wirklich da. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und ob wir jetzt irgendwo ein Hühnerei-Protein kodieren auf die RNA oder ein Virusprotein kodieren, das ist eigentlich der gleiche Prozess. Natürlich hat man im Hinterkopf, dass das jetzt was Infektiöses sein kann, aber die RNA an sich ist ja nicht infektiös. Ja? Man hat ja die Hülle gar nicht gebaut, die der Virus ja auch hat. Also von daher kann man da sehr gelassen eigentlich damit umgehen.
Herr Haas, wie ist dann das Gefühl, wenn man auf einmal 20 Jahre in der Firma oder Sie seit 2012 vor sich hingearbeitet hat, in Anführungsstrichen, aber sozusagen geforscht hat, sicherlich auch Erfolge gefeiert hat und das in dem eigenen Umfeld sicher zelebriert wurde und dann aber auf einmal der Name überall in der Presse auftaucht, Leute anrufen, mit einem sprechen wollen und so viele Leute einfach den Fokus auf das eigene Unternehmen haben. Wie fühlt sich das an?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich mit einer ordentlichen Portion Demut verbunden, weil und auch Druck, weil das ist, warum gerade der Ingmar Hörr und auch Florian von der Mülbe das Unternehmen damals gegründet haben, nämlich einen Unterschied zu machen. Es ist natürlich auch verbunden mit einem mit einer ordentlichen Portion Stolz und das spornt dann schon ordentlich an. Natürlich hat es auch eine positive Seite. In einer solchen Phase müssen Sie auch das Unternehmen weiterentwickeln, aufbauen, weil es ist ein enormer Zeitdruck da und es ist eine enorme Arbeit auch da, was natürlich die Rekrutierung dann von neuen Mitarbeitern dann eben auch entsprechend einfacher macht.
Ich da noch kurz was dazu sagen kann. Wir sind ja auch jetzt lange Zeit wahrscheinlich unter Radar geflogen. Also wir hatten ja Persönlichkeiten wie Dietmar Hopp oder Bill Gates ja schon lange, haben wir mit denen schon uns getroffen und mit denen zusammengearbeitet. Auch Elon Musk ist auch schon jetzt 2 Jahre her. Also ein Stück weit hat die Öffentlichkeit das auch gar nicht so richtig bemerkt, wie wir da unterwegs waren.
Sie haben gerade den Zeitdruck angesprochen. Einmal den Zeitdruck natürlich, das eigene Medikament zu entwickeln, dann aber vielleicht auch der Zeitdruck, weil man ab und zu dann doch mal auf die Mitbewerber springst und denkt, ach Gott, wie weit sind die jetzt und so weiter. Wie fühlt sich dieser Druck an? Ist man da im Austausch vielleicht auch mit anderen Herstellern?
Eines ist bei einer solchen Situation das Allerwichtigste und das ist die Transparenz der Daten, die generiert werden. Jeder geht natürlich anders damit um schnell ein Medikament, einen Impfstoff zu entwickeln, wobei letztendlich über den SARS-CoV-2-Virus, über das Virus relativ wenig bekannt war. Und das, was alle oder fast alle Impfstoffentwickler machen, ist tatsächlich ihre Daten, wie sie generiert werden, der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, weil nur das wird dazu führen, der Situation schnell Herr zu werden. Auf der einen Seite, weil es ist ja ein Wettlauf gegen den Virus, gegen die Zeit und weniger gegen die Wettbewerber. Dass es natürlich ein Ehrgeiz da ist, dass man der Schnellste und der Beste sein möchte, versteht sich natürlich auch von selbst. Aber an die Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffs werden da eben keine Kompromisse gemacht. Soweit geht der Wettbewerbsgedanke dann nicht.
Wäre das vielleicht auch ein Wunsch, dass davon was übrig bleibt, dieser Gedanke wirklich viel öffentlich zu machen? Das gibt es ja zum Beispiel, Open Source ist ja zum Beispiel bei den IT-Lern schon ganz, ganz lange ein Thema, dass wirklich Codes geteilt werden, man zusammenarbeitet sozusagen. Und auch eben diese neue Entwicklung, dass sozusagen die Behörden es einem einfacher machen, dass sie Studien schneller zulassen und so. Herr Hör, wenn Sie das heute vergleichen mit sozusagen, als Sie vor 20 Jahren angefangen haben, wäre das nicht eigentlich sozusagen das idealere Umfeld, um zu forschen?
Ja klar, das haben wir uns schon auch bewusst gemacht, dass wir da nicht alleine sein können, sondern wir haben sehr schnell ja auch uns mit unseren Wettbewerbern abgesprochen. Wir haben immer gesehen, dass wir zusammen arbeiten müssen, um das Feld zu bearbeiten, weil das war so neu und disruptiv, sodass wir uns zusammenschließen mussten, um den Bekanntheitsgrad auch zu erreichen. Das war natürlich nicht absehbar, dass wir jetzt durch Covid so bekannt werden, aber wir haben alle daran gearbeitet, dass wir diese Technologie hochziehen. Also eigentlich stehen alle Krankheiten, die wir haben, offen für solche Art von Therapeutika. Also das kann eine Firma selbst gar nicht machen. Also ja, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir miteinander sprechen zumindest. Wenn nicht kooperieren, aber zumindest sprechen.
Dann wagen wir doch nochmal gemeinsam einen Blick in die Zukunft und gar nicht so weit. Aufgrund der aktuellen Schnelligkeit machen wir mal nicht mehr als 5 Jahre. Wir gehen mal davon aus, dass Corona in Anführungsstrichen besiegt ist, dass ihr Impfstoff das Seinige dazu beigetragen hat und dass CureVac auch wieder Kapazitäten hat, an anderen Dingen zu forschen. Was wäre, und die Frage geht an Sie beide, denn so ein Wunsch oder sozusagen ein Ziel, was Sie wirklich vor Augen haben, wo Sie sagen, auch wenn wir da eine Lösung finden und da unterstützen könnten, wäre das wirklich so ein Herzensanliegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich viel, was man irgendwo besiegen muss draußen. Und wir sind ja eigentlich ursprünglich mit Krebs gestartet, ne? Weil Krebs war eine Situation, dass es eigentlich keine Lösung gab für viele Krebsarten. Und wir gedacht haben, dass wir da wirklich Lösungen anbieten können, zumindest das Leben zu verlängern, ja, das Leben auf eine lebenswerte Art und Weise zu verlängern und nicht auf der Intensivstation. Deswegen glaube ich schon, wenn man jetzt Covid in den Griff kriegt, dass man uns dann wieder in dem Bereich widmen kann, dass man ein lebenswertes Leben möglichst bis ins hohe Alter leben kann.
Eine ganz klare, und ich, das geht vielleicht bereits schon ein bisschen konkreter als eine Vision. 5-Jahres-Zeitraum. Covid wird besiegt sein, oder auf jeden Fall im Griff sein. Vielleicht wird es eine saisonale Viruserkrankung. Aber das, was heute an mRNA-Technologie entwickelt wurde und auch an Produktionskapazitäten aufgebaut ist, trägt dem Preparedness-Gedanken zu. Situationen wie mit Covid-Virus, virale Pandemien, wird man schneller in den Griff bekommen, aufgrund der Erfahrung, die wir eben auch auf Grundlage dieser mRNA-Technologie gemacht haben. Diese Kapazitäten, die bleiben ja. In jeder Produktionskapazität wird man immer wieder RNA produzieren können, unabhängig davon, ob es Covid-19 oder Covid-25 kodiert. Das wird schnell verfügbar sein. Logistikketten werden sich etabliert haben. Weiter wird die RNA-Technologie dann in dem von Ingmar eben besprochenen Cancer-Bereichen, onkologischen Anwendungsbereichen und eben vielleicht auch in der Proteintherapie zum Ansatz kommen. Dort braucht es vielleicht noch etwas mehr, um die Technologie dorthin weiterzutreiben, aber es wird einfach diese Aufmerksamkeit, die die mRNA-Technologie heute sieht, wird dazu beitragen, auch dieses zu beschleunigen.
Beide Antworten gefallen mir ausgesprochen gut und ich wünsche mir sehr, dass Sie beide recht haben. Vielen, vielen lieben Dank für die super spannenden Eindrücke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.